Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Podcast für die Abfall- und Entsorgungswirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei Euvid Recycling und Entsorgung und heute wieder an meiner Seite virtuell Julia Hobum und ich freue mich heute noch mehr als sonst, Julia, weil du dir extra Zeit nimmst im Urlaub hier dabei zu sein.
Super, ja, ich freue mich, Tom, hör auf. Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Das ist ja fast ein Highlight in meinem Urlaub. Also Tom Wilfer an meiner Seite, Chefredakteur des Euvids oder beim Euvid. Euvid Recycling und Entsorgung, um genau zu sein, glaube ich, ne? Genau. Nein, Tom, ich habe mich, also für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, ich habe mich letzten Freitag fast ein bisschen gefreut. Ich hatte so oft Probleme mit der Technik. Und letzten Freitag hat es einfach mal bei Tom gar nicht funktioniert. Und deswegen haben wir es auf heute verschoben. Ich so, gar nicht. Mit der Technik. Ja, deswegen, also das kann ich mir jetzt auch einfach mal wieder aufs Brot schmieren.
Ich kann es im Hintergrund nicht so genau erkennen, aber ich weiß, du bist in Österreich im Skiurlaub.
Genau, das weißt du, richtig. Ich bin im Skiurlaub. Heute ist mein letzter Skitag und wir fangen heute auch sogar relativ früh an. Dafür danke ich dir und auch unserem Aufnahmeleiter, denn heute ist das Skirennen, an dem ich nicht teilnehmen werde.
Aber du hältst die Kamera.
Ja, tatsächlich. Ich bin die filmen darf. Alle 17. Wir sind in so einer großen Gruppe unterwegs. Das ist ganz cool. Genau, was aber auch ganz cool ist. Ich habe probiert, eine gute Überleitung zu finden. Also, wir kriegen im Moment so viel tolles Feedback. Persönlich, per E-Mail, per LinkedIn. Das ist grandios. Und da wollen wir auch wirklich nochmal allen danken für das konstruktive, gute Feedback. Und grüßen auch alle nochmal ganz herzlich da draußen. Und ich muss echt sagen, wir hatten neulich, Tom, die GAW-Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung. Und da kam echt auch der ein oder andere auf mich zu und hat gemeint, was für ein toller Podcast, um so ein bisschen reinzukommen, die Themen, großartig. Also es hat mir richtig gut getan. Wir bekommen ja kein Geld dafür, noch nicht.
Also kann ich nur bestätigen oder unterstreichen. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Wir freuen uns über jede einzelne und dann macht das gleich noch viel mehr Spaß.
Genau. So, und zu der Mitgliederversammlung, ich möchte auch mal was aus dem DGAW-Leben erzählen. Das war echt spannend. Also alle die nicht da waren, ihr habt was verpasst. Wir hatten Professor Henning Wils zu Gast bei der Mitgliederversammlung, der ja auch in der letzten Folge des Podcasts war. Der hat ein bisschen was über die nationale Kreislaufstrategie erzählt. Es gab eine irre interessante Diskussion, hat richtig Spaß gemacht. Und hinterher hatten wir dann noch einen Vortrag zu Quoten. Genau, also es war ganz, ganz toll. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch da draußen das nächste Mal bei der nächsten Mitgliederversammlung zu sehen.
Ja. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. So, jetzt habe ich eine Frage, Tom. Du hast mir ja gestern dankenswerterweise nochmal die Vorbereitung geschickt. Das allererste verstehe ich nicht. Also ich meine jetzt nicht Themenfolge 27, sondern die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Was wolltest du mir damit sagen?
Ja, das ist quasi eine Überleitung für ganz viele Themen, die wir hier haben.
Ach so.
Aber okay. Ich muss sagen, letztens habe ich jemanden angerufen. Hier beruflich.
Und Bernhard Schodrowski, dieser Stelle schöne Grüße.
Der meldete sich am Telefon mit, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit.
Nein, ernsthaft? Aber er hat schon noch seinen
Und
Namen
gesagt,
Und
das fand
oder?
Ich ganz hervorragend, weil wir haben ja mal eine Folge gemacht mit Tokotronic-Zitaten.
Ja,
das
stimmt.
Das ist eines der besten Tokotronic-Zitate, wie ich finde.
Und an dieser Stelle dürfen wir Steffi Bütteke grüßen.
Steffi. Genau, Steffi Bütteke. Grüße gehen raus. Wie man ja im Podcast sagt. Und Grüße gehen raus natürlich an Bernhard Schodrowski.
Und Axel Suplev. Und dann haben wir sie jetzt auch alle durch. So, unser ganz dann großes Thema.
Sehr gut.
Wie bitte? Was? Wollen wir ja schon aufhören? Jetzt haben wir alle gegrüßt und hören auf, oder wie? Dann gehe ich doch schon früher Skifahren. Nee, geht nicht. Wir haben nämlich noch einen super Gast in der zweiten Hälfte. Eine Namensvetterin von mir. Das ist, ich freue mich schon sehr drauf, die kommt gleich. Also heute nehmen wir tatsächlich mal eine richtige Reihenfolge auf, auch ein Highlight. So Tom, du hast einen riesigen Absatz zur Einigung bei der Verpackungsverordnung, PPWR, oder eben doch keine Einigung, hast du aufgeschrieben. Ich würde dir da jetzt gerne mal den Vortritt lassen. Erzähl mal, wie der aktuelle Stand ist, bitte.
Genau, da müssen wir nochmal dazu sagen, heute, als wir aufnehmen, ist der 22. März. Alles, was danach passiert, lesen Sie bei uns, bei Euvid Recycling im Heft oder online. Und ich hatte das auch für letzte Woche schon vorbereitet und natürlich hat sich genau in dieser Woche noch einiges getan. Aber vielleicht gehen wir ganz kurz trotzdem im Abriss. Es ist ja sehr umstritten, das ganze Thema politisch. Die vielen verschiedenen Gremien, die da auf EU-Ebene zustimmen müssen. Sehr kompliziert, aber ganz kurz, Rat und Parlament haben sich auf eine Position vereinbart. Noch nicht ganz klar, ob die Kommission da zustimmt, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Ein Knackpunkt könnte dabei sein, die Anerkennung von Kunststoffrezyklaten aus Nicht-EU-Staaten. Ob das für die europäischen Recyclingziele angerechnet werden soll, da gibt es noch Widerspruch der Recycler in Europa, die fürchten dann um ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Aber, warte, ja, lass mich mal ganz, Tom, warte ja. Ganz kurz. Also die Recycler, die haben da so das Problem, dass die Rezyklate aus dem Ausland anerkannt werden, also dass die eigenen Rezyklate nicht mehr vermarktet werden können. Aber sie pressen ja trotzdem oder drücken trotzdem ganz schön auf die Tube und sagen, das muss jetzt trotzdem tatsächlich verabschiedet werden, man muss sich einigen. Weil sonst tatsächlich auch die Kreislaufwirtschaft nicht richtig gestärkt wird. Das ist so schnell.
Genau, richtig.
Aber so wie die Recyclers wollen, richtig?
So genau, richtig.
Kann man es eigentlich fast zusammenfassen. Ja.
Ja, bei den Rezyklaten aus Nicht-EU-Ländern, dann geht es natürlich auch darum, sind das tatsächlich Rezyklate?
Ja.
Kann man
ja,
das nachweisen? Gerät man dann unter Druck, beziehungsweise ist das eine unlautere Konkurrenz? Das kann man ja in gewisser Weise auch nachvollziehen.
Total, also absolut, kann ich total verstehen, weil dann würde man nämlich auch wieder in solche Passdiskussionen kommen, ne? Also woher kommt es, wie ist es verwertet worden, da kommen ja dann auch soziale Aspekte dazu, unter welchen Umständen oder ist einfach nur so ein Stempel draufgehauen worden, kann ich total verstehen. Und es ist auch richtig, dass das jetzt schnell passieren muss, also.
Genau, und dann schauen wir nochmal ganz kurz auf den aktuellen Stand, der sich dann innerhalb der letzten Woche getan hat. Also im Rat der EU-Staaten, wo die Vertreter, die Botschafter zusammenkommen, da haben sich die Mitgliedstaaten dann geeinigt. Auch Deutschland hat wohl zugestimmt, trotz der Blockadehaltung der FDP. Das ging ja auch durch die Medien in verschiedenen Bereichen, auch bei der Lieferkettenrichtlinie. Da gab es quasi jetzt eine Einigung, lediglich Österreich und Malta haben sich wohl enthalten, so war zu lesen. Und auch der Umweltausschuss im EU-Parlament hat diese Woche den Kompromiss bereits abgesegnet. Das Plenum im EU-Parlament soll dann im April entscheiden. Da es dann aber noch eine umfangreiche juristische und sprachliche Überprüfung geben muss, die dann bis dahin nicht abgeschlossen sein kann, kann das dann im EU-Parlament tatsächlich erst nach den Europawahlen wahrscheinlich final abgesegnet werden. Und dann muss es nochmal dem Rat vorgelegt werden. Also kurzum, das Ganze kann noch bis zum Jahresende dauern.
Dauern.
Dann haben wir
dauern.
Noch eine 18-monatige Umsetzungsfrist. Und Dann sind wir schon bei Mitte 2026.
Hast du das jetzt zu schnell ausgerechnet?
Und dann ist noch nicht ganz klar, wie eigentlich die Position der EU-Kommission dazu ist. Das könnte dann auch nochmal kompliziert werden, weil wenn die Position der EU oder wenn die EU-Kommission zu dem zwischen Rat und Parlament geschlossenen Kompromiss Einwände hat, dann wird es unter Umständen kompliziert. Aber ich glaube, wir behalten es einfach im Blick und gehen jetzt nicht weiter drauf ein.
Ja, aber ich sag dir mal ganz ehrlich eins, ich glaube, die ziehen das nur so in die Länge, damit sie Dauerthema bei uns sind. Die wollen einfach dauerhaft im Trash Talk sein. Ja, ne? So kann man es auch.
Ein interessanter Take, ja.
Ja, so, also es ist jetzt auch gar nicht größenwahnsinnig, aber ich würde das einfach jetzt mal als Kompliment sehen.
Aber ich finde es ganz spannend. Wir können das ja in der zweiten Hälfte mit unserem Gast nochmal ansprechen und vielleicht auch
unbedingt
so ein bisschen drauf eingehen, wie das so in Brüssel so abläuft und so. Die hat da vielleicht den einen oder anderen Einblick.
Du spoilerst.
Ja, so ein bisschen, ne?
Ein bisschen spoilerst du, ja. Wir haben aber noch ein anderes Thema. Und zwar, die dualen Systeme sind vom Kartellamt wegen Ausschreibungsbedingungen abgemahnt worden. Das hatten wir aber, ja, ich hatte mir das für letzte Woche schon durchgelesen. Da ging es um die Ausschreibungssystematik, also diese Muster, also das Kartellamt hat diese Musterausschreibungsverträge moniert, dass die, da fehlen Geschichten wie die Ausfallsicherung für Sammler bei Insolvenz eines dualen Systems sowie zu kurzen Zeitraum zwischen dem Zuschlagserteilung und dem Vertragsbeginn. Zudem geht es um die Risiken der Sammler bei Änderungen der Erfassungsmengen und den Fehlwürfen in gelben Säcken und Tonnen sowie um Kündigungsregelungen und Zahlungsmodalitäten. Ja, jetzt muss ich dich tatsächlich fragen, weil ich ja jetzt auch so ein bisschen eine Woche raus war, da hat sich jetzt aber nichts getan.
Da hat sich jetzt nichts weiter getan. Es ist ja auch so, dass die aktuelle Ausschreibungsrunde jetzt demnächst ansteht. Also die dualen Systeme schreiben jetzt wieder die Sammlung und Erfassung von Glas- und Leichtverpackungen aus. Da kann man wohl noch die bisherigen Musterverträge nutzen, aber die Diskussion so ganz grundsätzlich läuft wohl auf der Ebene. Und man kann es ganz kurz so zusammenfassen, wie du schon sagtest, die einzelnen Details, aber das Kartellamt sieht, dass die Problematik, dass einzelne Klauseln einseitig zulasten der Entsorger gehen.
Dann können sich auch gar nicht mehr so viele Entsorger, glaube ich, an den Ausschreibungen beteiligen, oder? Wie ist das? Das wird dann nur noch sehr einseitig. Um ehrlich zu sein, dann hast du ja eigentlich sowieso immer die gleichen Dienstleister, die dann die Aufträge bekommen.
Genau, und das ist wohl eine Folge des Ganzen, die zumindest das Kartellamt auch sieht und deswegen da jetzt tätig wird, um dafür zu sorgen, dass vielleicht sich doch wieder mehr Unternehmen daran beteiligen, an diesen Ausschreibungen.
Also auch das bleibt spannend. So, dann haben wir tatsächlich noch eine Übernahme, die du mir mal aufgeschrieben hast. Übernahme der Hoffmann-Gruppe durch Veolia ist final genehmigt. Kü übernimmt den Nürnberger Veolia-Standort. Die haben ein Jahr jetzt tatsächlich verhandelt, oder? Ja.
Ja, Veolia hatte die Übernahme der Hofmann-Gruppe in Bayern bereits Anfang letzten Jahres angemeldet und wollte das natürlich auch schnellstmöglich zum Abschluss bringen. Aber da gab es tatsächlich auch große Probleme mit dem Bundeskartellamt. Man musste da verschiedene Zugeständnisse machen und die ersten Zugeständnisse, die Veolia machte hinsichtlich der Abgabe eines Standortes, die waren aus Sicht des Kartellamts nicht ausreichend und dann hat man das nochmal erweitert, beziehungsweise auf einen anderen Standort in Nürnberg verschoben, die Zugeständnisse. Und dann wurde das ja unter der Bedingung, dass dieser Standort verkauft wird an ein drittes Unternehmen, wurde das genehmigt durch das Kartellamt im November, glaube ich. Und diese Genehmigung, diese Nebenbedingung wurde jetzt erfüllt. Also die Entsorgungsgruppe Kühl übernimmt diesen Veolia-Standort in Nürnberg jetzt und damit ist dieser Deal dann quasi endgültig durch. Also hat ein bisschen gedauert, aber passte ganz gut zu unserer Kartellamtsgeschichte von eben.
An dieser Stelle können wir auch gerne nochmal auf unsere Folge mit Matthias Harms hinweisen. Da müsste man jetzt eigentlich wirklich nochmal reinhören. Vielleicht tue ich das später auf der nicht auf der Skipiste, aber vielleicht danach höre ich nochmal rein. Übrigens, weißt du, was mir gerade auffällt? Also die Hörer sehen es leider nicht. Wobei, wir machen ja auch ein Foto für LinkedIn, ganz sicher noch. Auch wenn ich nicht ganz so vorteilhaft aussehe, denn ich bin absolut ungeschminkt, weil ich ja gleich noch Skifahren gehe.
Ich auch.
Du bist ungeschminkt? Was ist das dann für ein komischer Strich auf deinem Auge? Nein, aber weißt du, was mir gerade auffällt, Tom? Also für alle, die uns auf LinkedIn noch nicht folgen, bitte folgt uns auch auf LinkedIn. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Guck mal, meine Gardine sieht fast aus wie dein Bild.
Sehr schön.
Also.
Ton in Ton.
Das sind die gleichen. Aber ich muss echt sagen, also du hast ein schöneres Bild. Meine Gardine ist wirklich so 90er Jahre. Also, aber wir machen auf jeden Fall noch ein Bild und alle, die es sehen wollen, guckt auf LinkedIn. Ich bin ungeschminkt und Toms Bild sieht aus wie meine Gardine. Warum? Ja, oder nicht? Siehst du das an?
Ja.
Okay, wollen wir ein bisschen was über die Menge an unkontrollierten Siedlungsabfällen erzählen? Wollen wir darüber kurz sprechen? Ich finde es erschreckend, dass sich das tatsächlich bis zum Jahr 2050, fast verdoppelt, ne? Also wir haben jetzt 2,1 Milliarden Tonnen und man schätzt ab, dass es im Jahre 2050, also global bitte, das ist jetzt eine globale Betrachtung, national wäre das übel, nee, tatsächlich auf 3,8 ansteigen wird. Und da geht es wirklich auch um, gerade um so die Abfälle, nicht die, die recycelt werden, sondern die, die gelittert werden, auf der Deponie landen oder halt in der Müllverbrennungsanlage. Das finde ich deswegen erschreckend, weil wir ja eigentlich jetzt schon so lange daran arbeiten, Abfallvermeidung, Recycling, Design for Recycling, also es geht ja schon viel früher los und man eigentlich das Gefühl hat, das wird nicht weniger. Jetzt ist es natürlich eine globale Betrachtung und man muss natürlich auch sagen, okay, mein Dackel träumt. Also wenn man jetzt komische Hintergrundgeräusche hört, das ist mein Dackel, der hier tatsächlich neben mir liegt und träumt und manchmal dann Geräusche von sich gibt. Das ist nichts anderes. Was natürlich logisch ist, ist, wenn natürlich solche Staaten wie Indien, China, also wenn da die Bevölkerung genau den gleichen Lebensstandard irgendwie auch haben möchte, wie wir das in Europa oder in Amerika haben, also Nordamerika, ist das auch logisch, dass dann auch gleich mehr Müll produziert wird. Also eigentlich ist es nicht verwunderlich, ist es halt nur trotzdem sehr erschreckend. Also.
Genau, und die Infrastruktur zur Entsorgung und Verwertung und zur Sammlung der Abfälle, die wächst natürlich nicht im gleichen Umfang oder nicht in der gleichen Geschwindigkeit. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, ich kann gerade gar nicht mehr genau sagen, welche Studie das war, aber gab es bei uns im Heft, dass gerade eben diese Menge, du sagtest, dieser sogenannten unkontrollierten Abfälle, also der Abfälle, die in der Umwelt entsorgt werden oder offen verbrannt werden, besonders stark steigt und bis 2050 sich auf 1,6 Milliarden Tonnen verdoppeln könnte. Also das ist natürlich ein Wahnsinn.
Wahnsinn, ne?
Und da gibt es ja, ja offenbar noch viel zu tun.
Also 2020.
Aber vielleicht, kleiner Werbeblock auch an der Stelle, vielleicht eine Möglichkeit auch für die deutschen Unternehmen, die Technikanbieter sonst wie dann sich auch zu beteiligen am Aufbau.
Es gibt doch diese Exportinitiativen. Zum Beispiel Ritech macht ja diese Exportinitiativen. Auch hier können wir gerne auf unsere Folge mit Ritech verweisen. Mit Bea und Sevi.
Elfmeter verwandelt. Sehr gut.
Das war richtig. Ja, danke. Das ist schon so. Guck mal, das ist, obwohl ich in Osttirol sitze und du bist, glaube ich, gerade zu Hause in Karlsruhe, ist das, glaube ich, schon so eine. Ist das schon so ein bisschen eingespielt, oder?
Absolut, oder? Das ist super.
Ich habe übrigens, ich muss jetzt nochmal auf die IFAD eingehen, da freue ich mich ja total drauf. Ich habe übrigens gestern mit einem Dienstleister telefoniert, der unser kleines mobiles Aufnahmestudio-Büro umbauen wird. Also an dieser Stelle nochmal großen Dank.
Das ist ja super.
Das ist cool, ne? Also unser umgebauter 1-1er, das ist eine Mülltonne übrigens, steht gerade noch bei ESE Neuruppin. An der Stelle echt ganz herzlichen Dank auch an Andreas Ziegler. Heute danken wir ganz schön viel, Tom, ne? Na egal.
Aber zu Recht.
Zu Recht, absolut zu Recht. Und das geht dann jetzt demnächst nach München, wird dann nochmal umgebaut und also nochmal angepasst, so ein bisschen wohnlicher. Ich glaube, Tom, da lässt du mir auch im Moment gerade so komplett freie Hand, was mich ein bisschen erschreckt.
Ich habe zwei linke Hände.
Ich baue da jetzt ja auch nicht selber, ey. Ich lasse das ja auch bauen. Aber ich glaube, da, also das wird richtig cool. Und wenn ihr dann unseren Trash-Talk 1-1er, mobiles Studio, das war jetzt der falsche Artikel, egal, wenn ihr das auf der IFAD seht, dann haltet gerne mal an und macht auch gerne mal ein Foto. Mit Tom.
Du hast die besten Ideen.
Und verlinkt das. Ihr dürft auch gerne ein Foto mit uns beiden machen. Nein, also das
beste Ideen. Ich unterbreche, aber deine Idee, dass ich auf irgendwelchen Müllautos mitfahre, das hat ja auch für Resonanz.
Ja, aber ich finde es mega. Wir haben wirklich auch da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns das angeboten haben. Ich finde es so cool und ich bin auch dabei, Tom zu bearbeiten. Ich kriege das noch hin. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, also ich möchte auch gerne mitfahren und ich habe sogar einen orangefarbenen Overall, Tom. Also ich habe sogar schon tatsächlich die angepasste Kleidung. Wir machen das. Ich krieg dich noch mürbe.
Ich befürchte es tatsächlich auch.
Irgendwann geht aus mürbe einfach nur noch Erpressung. Also ganz sehr harte schön. Mittel. Gut, kommen wir mal wieder zur Abfallwirtschaft zurück. Ich fand das ja ganz spannend. Die Müllabfuhr entsorgt die Mülltonnen gleich mit, bevor wir auf die Spielautomaten nochmal zu sprechen kommen. Aber einfach zu sagen, okay, die Mülltonnen sind spröde, sind zu alt, zack, hinten mit rein, ist natürlich, kann man machen, ne?
Ich habe es leider nicht notiert, wo das war, aber ich glaube, es war irgendwo in NRW.
Ja, das, ich glaube auch. Aber halt, also es geht jetzt wirklich um Mülltonnen, die 20 bis 30 Jahre in Benutzung waren. Da kommt wahrscheinlich auch nicht mehr in Frage, dass man dann diese Mülltonnen nochmal recycelt, also den Kunststoff. Unsere Batteriefässer, die gehen ja nach vier Jahren, werden die aus dem Verkehr gezogen. Und die werden dann auch tatsächlich immer verwertet. Aber unsere Mülltonnen sind auch aus verwertetem Kunststoff. Unsere Fässer. Genau, und die Mülltonnen, ich glaube, wenn der Kunststoff 20, 30 Jahre alt ist, kommt einfach gar keine andere Verwertung mehr in Frage als die Müllverbrennung.
Ja, aber ich glaube, da hatte sich der eine oder andere Bürger gewundert, warum seine Mülltonne weg ist. Aber die, wenn die so spröde sind, dass die Aufnahmevorrichtung bricht, dann fällt halt die Mülltonne gleich mit rein und das ist wohl auch so.
Ja, aber ich finde es sehr pragmatisch, muss ich echt sagen. Also cool.
Und sie bekommen natürlich alle eine neue Mülltonne.
Ja, das ist, glaube ich, klar.
Aus recyceltem Kunststoff.
So wie unsere Batteriefässer. So, was ich ja schade finde, ist, dass wir illegale Spielautomaten ins Recycling geleitet haben. Ich hätte auch gerne einen gehabt. Ich hätte zwar keine Ahnung, wo ich den hingestellt hatte, aber egal. Nee, aber tatsächlich in Frankfurt, da hast du mal den Ort mit aufgeschrieben, Tom. In Frankfurt lässt das Ordnungsamt oder hat 53 Geldspielautomaten vernichten lassen. Und die waren ja auch nicht ganz unwertvoll, sondern 350.000 Euro messen die im Wert. Und die sind aber aus abgeschlossenen Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren. Wahrscheinlich sind die da eingesammelt worden und werden jetzt fachgerecht entsorgt. Dann geht ja vielleicht die Sammelquote für Elektroaltgeräte nochmal hoch.
Auch diesen Elfmeter hast du souverän verwandelt.
Alter, ich komme mir gerade vor wie so ein Huhn, dem du so Körner hingelegt hast. Und ich latsch einfach immer nur so gackernd hinterher und sag, Bruck, Bruck. So, ich bin doch schon auch so ein offenes Buch für dich. Das ist.
Ich habe mich ganz kurz gewartet, als ich nochmal gerade die Summe gesehen habe, 350.000 Euro für diese 53 Geldspielautomaten, ob da vielleicht das Geld noch drin war.
Oh, das ist natürlich eine gute Frage.
Ich hoffe, Sie haben es dann vorher sonst rausgenommen.
Ja, ne? Das ist so wie aus dem Kühlschrank, bitte das Essen nehmen, bevor man es in die Verwertung gibt.
Das ist garantiert auch ein Klassiker. Da können wir vielleicht auch mal jemanden einladen, der dann berichten kann, was man da so alles noch findet.
Genau, Best of im Kühlschrank gefunden. Ich glaube, das ist, um ehrlich zu sein, wir lachen da jetzt drüber, aber ich glaube, das kann auch wirklich sehr widerwärtig sein. Ich glaube, das ist sehr widerwärtig. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, ne? Wenn so ein Kühlschrank entsorgt wird. Boah, nee, komm, wir reden über was anderes. Das ist noch zu früh am Morgen, 8 Uhr. So, guck mal, hier im Hotelzimmer ist es so warm. Ich komme hier schon ins Schwitzen, obwohl ich noch gar nicht auf den Skiern stehe. Oh, okay. Gut.
Wir haben noch zwei gemischte Sackgeschichten. Diesmal waren sie ganz interessant, beziehungsweise passend, auch unappetitlich beziehungsweise ins Schwitzen gebracht wurde ein junger Mann in Dortmund, der wurde festgenommen wegen illegaler
19 Jahre alt. 19 Jahre alt, also nicht nur aus Toms und meinem Blickwinkel jung, sondern wirklich jung. 19 Jahre alt. Der hat einfach mal Müll eingesammelt, hat gesagt, hat das Geld kassiert und hat gesagt, ich verwerte das und dann hat er das einfach in die Gegend geschüttet. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, oder?
Ist ein kreatives Geschäftsmodell, aber halt nicht ganz rechtskonform.
Ja, aber ganz ehrlich, findest du es wirklich noch kreativ? Also ich glaube...
Nein.
Nee, ne? Also das ist jetzt irgendwie lahm. Sorry, das ist echt lahm. Und das ist auch gut, dass sie den gefasst haben. Ich muss überlegen, ne? Meine Tochter ist 18. Wenn die... aber was für eine Scheißidee. Na, okay, gut. Ich krieg mich jetzt nicht auf.
Ja, aber wenn wir über Dortmund reden, ist Schalke nicht weit.
Gelsenkirchen.
Genau. Und da gibt es auch Ermittlungen gegen die Müllabfuhr. Also mehrere Mitarbeiter der Gelsenkirchener Müllabfuhr, gegen die wird ermittelt wegen Korruption und Bestechlichkeit. Sie sollen mehrfach gegen Schmiergeld zusätzliche Entsorgungsfahrten unternommen haben, die nicht offiziell abgerechnet wurden.
Bei Supermärkten und Imbissen. Und entweder gab es Geld oder Essen. Auch interessant. Geil, jetzt habe ich auch wieder Hunger.
Guten Morgen.
Ja, aber wirklich, ne? Ich hätte wirklich mal, also ich kann langsam dieses Hotelessen hier nicht mehr sehen. Also ich freue mich jetzt auch echt, wenn es morgen zurückgeht.
Gibt es denn im Hotelessen?
Also ich esse jeden Mittag, esse ich immer Salat mit einer Wurst und einer Rindsuppe. Ich bin da sehr festgefahren. Morgens, also eigentlich frühstücke ich gar nicht, aber vorm Skifahren frühstücke ich dann doch mal. Da esse ich dann Rührei und abends esse ich immer Salat. Mit irgendeiner kleinen Beilage noch.
Und dann freust du dich auf Hamburg, auf ein Fischbrötchen oder?
Nee, esse ich auch nicht wirklich, aber einfach mal wieder auf selbst bestimmen, was man essen möchte. Ich hätte mal wieder Bock auf Frikadellen. Ich finde Frikadellen cool. Lecker. Okay. Bevor wir uns noch weiter über Essen unterhalten. Was nicht lustiges, Tom. Dein Pfand auf Lachgasbehälter. Und zwar die niederländische Gewerkschaft fordert das, weil man festgestellt hat, aber es ist jetzt eigentlich auch nicht so verwunderlich, dass es immer wieder zu Explosionen kam, gerade in den Anlagen, in denen dann, naja, also man muss ja fast sagen, die gehören eigentlich rein, aber in denen dann diese Lachgasbehälter gelandet sind. Also man sieht, es sind nicht immer nur Lithiumbatterien, die hochgehen, sondern es ist auch mal was anderes. Und tatsächlich dann sind die Schäden auch bis auf 65 Millionen Euro hoch, ja, oder beziehungsweise haben sich darauf addieren lassen. Das ist natürlich nicht gerade, naja, lustig. Es ist wirklich nicht lustig. Und ich glaube, dass hier aber auch wirklich ein Pfand echt Sinn macht. Also das kann, weiß ich nicht. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Aber da könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. So ein bisschen wie beim Soda-Stream vielleicht. Man muss das
eigentlich. Wenn ich das
abgeben.
Richtig verstanden habe, wir sind ja da in den Niederlanden.
Ja.
65 Millionen Euro Schaden nur für die niederländischen.
Ja, ja, das ist schon ordentlich.
Wahnsinn.
Ey. Ja.
Aber ich glaube, es gab tatsächlich früher dort mal einen Pfand, aber das läuft mittlerweile Lachgas unter illegalen Drogen und deswegen gibt es dann natürlich auch keinen Pfand mehr und kein offizielles Rücknahmesystem, weil das natürlich jetzt in die Illegalität getrieben wurde und dann ist das jetzt ein Riesenproblem, wie man die Sachen zurückbekommt. Und in Amsterdam gab es wohl noch vom dortigen Entsorger AEB im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, bevor die Gesetzesänderung kam, ein Rücknahmeprogramm. Und da wurden innerhalb von 3 Monaten 35.000 Lachgasbehälter zurückgenommen. Das sind ja unfassbare
Wahnsinn,
Zahlen. Ich bin
Wahnsinn.
Wieder völlig naiv und kenne Parallelgesellschaften nicht, aber ich hatte da überhaupt gar keine Ahnung von.
Aber Tom, ich darf dir was sagen. Ab dem 1.4. ist Cannabiskonsum in Deutschland erlaubt. Das hast du auf dem Zettel. Ich habe davon letzte Nacht geträumt.
Das habe ich auf dem Zettel.
Ich habe ja, ganz ehrlich, ich habe davon letzte Nacht geträumt, dass man sich Joints an der Tankstelle kaufen kann. Also ich will das Thema jetzt hier gar nicht aufreißen, weil es auch einfach nicht unser Thema ist. Aber ich habe das letzte Nacht geträumt, dass man sich einfach so einen Joint an der Tankstelle kaufen kann.
Und das ist der 1.4. und das ist kein Aprilscherz, sondern das ist Ostermontag, soweit ich weiß.
Ja. Meine Meinung dazu werde ich jetzt nicht äußern. Aber die, die mich gut kennen, die wissen wahrscheinlich, was ich davon halte. So.
Du, wir hatten noch
Themen.
Ein paar.
Was hast
genau,
du
wir hatten
noch
ein paar andere Themen, aber ich
Och,
würde
komm,
sagen,
ey,
in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit.
Komm, es sind jetzt, wir haben jetzt hier fast 30 Minuten, Tom. Und ich glaube, ich habe einen neuen Spitznamen, Tom. Wir haben jetzt hier fast 30 Minuten, komm. Ich hole mir jetzt noch einen Kaffee. Was hältst du davon? Ich hole mir jetzt noch schnell einen Kaffee. Und dann freuen wir uns auf unseren Gast.
Das kann ich nur unterschreiben.
Okay? Ich habe heute gar keinen dummen Spruch von mir gegeben, aber ich habe einen Ohrwurm, den ich vielleicht noch mitteilen möchte. Das ist ein ganz tolles Lied. Das heißt Skifahren. Kennst du das?
Das kenne ich, ja.
Jetzt hast du ihn auch. Bitteschön.
Skifahren.
Ah, oh, wir haben es hingekriegt.
Aber bevor die Julia wieder auf die Piste geht, haben wir noch
eine andere Julia.
In der zweiten Hälfte.
Eine andere Julia. Genau. Ich hole jetzt einen Kaffee, Tom. Wir sehen uns gleich wieder. Und ihr bleibt bitte dran.
Genau, und wir hören uns gleich wieder. Dranbleiben. Ja, dann herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Folge. Und wie sich's im März gehört, haben wir heute natürlich eine prominente Frau aus der Abfallwirtschaft zu Gast. Julia Plees vom Europäischen Recycling-Dachverband. In Deutsch sagt man EURIC, in Brüssel nennt man es eher EURIC. Sie ist seit 2018 bei EURIC, aktuell noch als Politikdirektorin. Vorher war die Juristin auch für Beratungsunternehmen und auch für die Weltbank tätig. Und wir haben nicht nur Grund, herzlich willkommen zu sagen, sondern auch herzlichen Glückwunsch, denn ab 1. April ist sie bei EURIC Generalsekretärin. Julia, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein beim Trash Talk.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, Julia, wir müssen uns jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht vereinbaren für den Tom. Sollen wir jetzt Julia Tirol und Julia Brüssel machen oder wie wollen wir es halten?
Ja, ich glaub, das würde Sinn machen, sonst wird der arme Tom noch ganz verrückt mit so vielen Julias.
Aber ich muss sagen, also Julia Tirol klingt ein bisschen dümmer als Julia aus Brüssel.
Irgendwie schon, wenn man sich so vorstellt.
Danke.
Das ist aber jetzt nichts für unsere österreichischen Hörer, also das sollten wir uns nochmal überlegen.
Nö, ich finde der Anton aus Tirol, das kommen, ist auch mega Schlager. Jetzt haben wir Julia aus Tirol, was soll's.
Skifahren,
genau. Julia, für alle, die, wir einigen uns jetzt hier mal auf EURIC, würde ich vorschlagen. Für alle, die EURIC nicht kennen, willst du den Verband vielleicht einmal kurz ein bisschen vorstellen? Was macht ihr? Was sind eure Schwerpunkte? Was sind eure Verbandsmitglieder? Und wie vielleicht hat sich auch der Verband in den letzten Jahren verändert? Gibt es irgendwelche Themen, die euch gerade beschäftigen? Erzähl doch einfach mal.
Ja, gerne. Ja, EURIC oder EURIC, also das kann man sagen, wie man möchte. Ich weiß ja, was gemeint ist. Wir sind jetzt 10 Jahre alt. Also dieses Jahr ist tatsächlich ein ganz großes Jahr für uns, weil wir unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Wir wurden also vor 10 Jahren gegründet. Und das war Emanuel Katrakis, der uns damals gegründet hat, vor 10 Jahren, ganz alleine. Mittlerweile sind wir 9 Kollegen in Brüssel. Also ihr könnt euch vorstellen, wir sind ungefähr einmal im Jahr haben wir einen neuen Kollegen eingestellt. Also das ist echt eine super große Leistung, muss ich sagen, von Emanuel, der jetzt, wie gesagt, Ende diesen Monats geht. Und ich übernehme dann ein EURIC, das wirklich sehr gewachsen ist. Innerhalb EURIC sind wir aber auch gewachsen. Also nicht nur mit den Kollegen, sondern tatsächlich auch mit den Stoffströmen, die wir bearbeiten, über die wir uns unterhalten. Wir haben angefangen vor 10 Jahren mit den eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen und Altpapier. Aber über die Jahre haben wir tatsächlich ganz viele Sparten noch hinzugefügt. Das heißt, wir haben dann noch die Kunststoffe hinzugefügt, Alttextilien, Altreifen und jetzt ganz neu im letzten Jahr Mineralik. Das heißt also, wir repräsentieren wirklich die ganze Breite der Recyclingindustrie. Das ist natürlich gut, weil wir einen super großen Überblick haben. Aber natürlich gibt es auch Herausforderungen, weil wir eben so viele verschiedene Stoffströme abdecken. Aber das ist auf jeden Fall was ich persönlich super finde, weil man lernt ja auch, was jetzt zum Beispiel in den Kunststoffen passiert, kann vielleicht in einem Jahr für die Textilien passieren oder so ähnlich. Also das passt, glaube ich, ganz gut, dass wir eben diesen Helikopterblick von oben haben. Bezüglich Mitglieder, wir haben insgesamt 75 Mitglieder. Das sind zum größten Teil nationale Recyclingverbände, so in Deutschland zum Beispiel der BVSE, VDM und die BDSV. Und das natürlich dann überall in Europa. Aber wir haben teilweise auch Unternehmen direkt. Das ist dann insbesondere der Fall, wenn es in einem Mitgliedstaat der EU zum Beispiel keinen Verband gibt. Dann kommen die Unternehmen auch zu uns direkt. Und so sind es dann 75 Mitglieder. Und insgesamt schauen wir auf etwa, ich würde sagen, 6.000 Unternehmen zurück, die verschiedenen Stoffströme recyceln. Also schon recht groß, würde ich sagen, in Brüssel.
Und wenn du jetzt mal die Verbandsmitglieder auswerten würdest, gibt es, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du das parat hast, aber gibt es irgendwie einen Schwerpunkt oder einen gefühlten Schwerpunkt, dass man sagt, okay, da ist dann doch die Mitgliedschaft ein bisschen größer in irgendeinem Bereich der Stoffströme?
Ach, die Mitgliedschaft ist ganz sicherlich am größten bei uns in den Metallen. Das ist ganz klar. Das ist auch, was wir, wie gesagt, von Anfang an betreuen. Und da ist auch heute wirklich immer noch so, dass für die eisenhaltigen, nicht eisenhaltigen Metalle die Mitgliedschaft einfach am größten ist. Aber die neueren Fachsparten, wie zum Beispiel Alttextilien und Altreifen, wachsen auch sehr, sehr stetig bei uns in der Mitgliedschaft. Aber nee, die Metalle, das war schon immer und ist auch immer noch so, das sind die größten.
Ist einfach geschichtlich gewachsen. Sehr schön. Spannend. Tom?
Ja, ich bin auch noch da.
Ja, ich habe gerade überlegt, ist er noch da oder hast du schon eingefroren oder stimmt die Technik wieder nicht? Einmal musste ich es raushauen.
Also thematisch der Schwerpunkt im Metallbereich, kannst du auch was sagen zur Abdeckung in Europa? Sind alle EU-Mitgliedstaaten abgedeckt oder dabei oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich sind wir, wie ich euch schon gerade erzählt habe, in Deutschland sehr gut abgedeckt, mit mehreren Mitgliedern gleich. Frankreich zum Beispiel im Vergleich, da haben wir ein großes Mitglied, aber auch nur ein Mitglied. Aber wir sind leider immer noch nicht überall abgedeckt. Und das ist insbesondere nicht der Fall im Osten Europas. Also da gibt es auch tatsächlich weniger Verbände einfach. Und wie gesagt, Jurik ist eben erstmal ein Verband der Verbände. Das heißt, wir schauen immer erstmal nach, ob es einen Verband gibt. Und in den osteuropäischen Ländern ist es tatsächlich weniger der Fall, sodass wir hier auch sehr offen sind für Unternehmen natürlich direkt. Aber das ist im Moment einfach noch nicht so. Wenn ihr euch unsere Karte anschaut auf unserer Website, es ist tatsächlich zentriert in der Mitte und im Westen Europas. Im Süden sind wir auch sehr gut vertreten, auch im Norden. Aber wirklich der Osten, ja, da warten wir noch. Vielleicht hört ja jemand zum Beispiel jetzt aus Rumänien, Bulgarien oder aus anderen Ländern diesen Podcast, dann ruft mich doch bitte gerne an. Bisschen Werbung in eigener Sache muss auch mal sein.
Definitiv, Julia. Aber wie, also jetzt stelle ich mal, vielleicht ist die Frage ein bisschen doof, aber es interessiert mich sehr und ich hoffe auch die Hörer, wenn du jetzt einfach, also du wirst ja nicht einfach nur in Brüssel sitzen und sagen, okay, jetzt kommt halt mal alle zu uns und wir sind ja total bekannt und schließt uns, man muss ja auch richtig Mitglieder werben, man muss ja auch die richtigen Themen haben, die dann auch tatsächlich die Verbandsmitglieder beschäftigt, interessiert, die man vielleicht auch zusammen erarbeiten muss. Ja, und man muss natürlich auch werben, weil jetzt die osteuropäischen Länder, die werden ja nicht jetzt direkt auf Julia zufliegen und werden sagen, komm, ich will Mitglied werden. Wie macht man das? Und ja, und was sind gerade so die Themen in Europa, die euch oder die eure Verbandsmitglieder beschäftigen?
Ja, das sind natürlich im Moment, die Themen sind ja im Moment, ihr wisst ja, der Grüne Deal, Circular Economy Action Plan. Wir sind jetzt zwar am Ende dieses Mandats, wir haben ja jetzt Wahlen im Juni, aber es gab ja so viel. Ich glaube, wenn ich da jetzt alles aufzählen würde, würden wir morgen wahrscheinlich noch sitzen und ich glaube, die Zuhörer hätten da vielleicht keine Lust drauf. Natürlich super wichtig ist, und das ist jetzt zum Beispiel die Abfallverbringungsverordnung. Das ist was wirklich jeden Abfallstrom gleichermaßen, einige mehr, andere weniger, betrifft. Also das sind so Themen, ich glaube, wenn es um die Themen geht, die müssen wir gar nicht bewerben. Ich glaube, das ist jedem soweit klar. Und ich glaube und habe auch so das Gefühl in meinen über 5 Jahren jetzt bei Jurik, dass es einfach für jeden auch national nochmal ernster wurde und auch klarer wurde, wie wichtig Europa ist und wie wichtig es ist, dass wir dort zusammenarbeiten. Um dann eben neue Mitglieder zu bekommen, das ist ganz oft Word of Mouth, wenn ich das mal so schön auf Neudeutsch-Englisch sagen kann. Das ist tatsächlich durch existierende Mitglieder, die dann jemanden kennen, der dann jemanden kennt. Aber natürlich lernt man sich auch auf Konferenzen kennen, dann spricht man mal und dann kommt so weiter. Also es ist wirklich so ein bisschen ja, es kommt an allen Stellen teilweise unerwartet vor. Also ich vielleicht jetzt auch nach diesem Podcast, wer weiß, wer mich jetzt anruft, nach dieser Bewerbung.
Freuen.
Aber ja, ich mich auch. Genau, aber so ist es tatsächlich. Und wie gesagt, die Themen bewerben sich tatsächlich selbst, muss ich sagen, weil es so wichtig ist, dabei zu sein.
Ja, super spannend. Wie ist es mit Startups? Also seid ihr da auch irgendwie unterwegs oder unterstützt ihr das durch irgendwelche Projekte? Jetzt schneide ich hier Tom gerade wieder völlig das Wort ab, aber Julia, du merkst schon, das interessiert mich wahnsinnig, was sich da in Europa tut und auch gerade so diese Startup-Szene, die ja wirklich auch immer stärker wird, sieht man jetzt auch, Spoiler, wieder auf der Messe, IFAD. Was macht ihr da? Macht ihr da überhaupt was?
Ja, im Bereich Startups, das ist wirklich ein ganz gutes Thema, weil natürlich ein Startup hat ja erstmal noch, ich sag mal, viele ärgere Probleme, kein Startup mehr zu sein irgendwann, sodass tatsächlich wir wenig Startups in der Mitgliedschaft selbst haben. Es gibt einige Unternehmen, die sich als Startup noch bezeichnen, die es aber schon auch ein paar Jahre gibt. Die sind dann dabei und haben dann natürlich die gleichen Rechte und Pflichten, sage ich mal, wie jedes andere Unternehmen auch. Speziell, um Startups anzuwerben oder zu helfen, dafür sind wir tatsächlich, glaube ich, noch zu klein, weil wir tatsächlich so viele andere Themen auf unserem Portfolio haben. Aber, und das ist jetzt leider eine traurige Geschichte, die ich euch jetzt sagen werde, ihr habt davon vielleicht gehört, das ist im Textilbereich, da gibt es viele Startups.
Ja.
Und da gibt es das Unternehmen Renewcell aus Schweden. Die gibt es zwar schon einige Jahre, ich glaube 6, 7 Jahre oder vielleicht sogar länger. Die sind aber im Prinzip immer noch ein Startup und die haben jetzt kürzlich Insolvenz anmelden müssen. Weil im Bereich Textilien, wobei sie, soweit ich das jetzt verstanden habe, wirklich gute Connections hatten und auch viel Support von anderen größeren Unternehmen, Textilunternehmen, hat es nicht geklappt, um genug Geld zu bekommen, um die nächsten Jahre weiterzumachen. Das ist wirklich sehr traurig. Und hier sehen wir, dass auch auf rechtlicher Seite, legislativer Seite, einfach noch zu wenig für die Alttextilien zum Beispiel getan wird. Ja. Hier brauchen wir Recyclinganteil. Hier müssen wir ganz sicher gehen, dass die großen Produzenten, Textilproduzenten, unser recyceltes Material, sei es chemisch oder mechanisch recycelt, aufnehmen in ihre Produktion, weil sonst klappt es nicht. Und das hat jetzt dieser wirklich sehr traurige Fall gezeigt. Und Renewcell zum Beispiel war bzw. ist eines unserer Partner mit Partnerunternehmen. Von daher, das ist eine traurige Geschichte und ich sage das nur nicht, um jetzt die Stimmung runterzudrücken, sondern einfach, um zu sagen, dass wir wirklich, wirklich den legislativen Push gerade für die Alttextilien brauchen, wenn es darum geht, recycelte Materialien in das Produkt mit aufzunehmen. Ja,
absolut. Also ich finde auch mal, so eine traurige Geschichte darf zwischendrin mal sein, Julia. Entschuldige, jetzt habe ich, Tom, ich bin jetzt mal still.
Ja, da würde ich gerne kurz mal einsteigen in das Thema. Du sagst, es ist wünschenswert, dass die Produzenten da stärker zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist ja dann auch vorgesehen, eine stärkere Herstellerverantwortung im Bereich Alttextilien. Aber ist dann tatsächlich so auch das Thema Rezyklateinsatzquoten auch in dem Bereich hilfreich?
Absolut. Absolut. Also das sehen wir jetzt auch. Das hat ja angefangen, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren mit der Single-Use Plastics Directive, wo dann zum allerersten Mal Rezyklateinsatz gefordert wurde auf rechtlicher Ebene. Mittlerweile sehen wir das auch in der Batteriengesetzgebung. Wir sehen das jetzt in dem Entwurf für Altfahrzeuge. Und das ist für uns als Recyclingindustrie wirklich super. Also das sind wirklich super Entwicklungen auf EU-Ebene. Und hier sind wir wirklich froh, dass die Kommission gehört hat. Weil das war vor 5 Jahren, als die jetzige Kommission im Parlament gewählt wurde, da war das schon unsere Priorität, dass wir mehr Rezyklateinsatz sehen müssen. Wir sehen das jetzt in dem Ökodesign-Gesetz, das noch in der Verabschiedung ist. Das ist jetzt noch nicht in Kraft getreten, soll aber demnächst auch vor oder nach den Wahlen jetzt auch passieren, dass da eben dann die Tür offen ist für alle möglichen Produkte, die dann eben einen Rezyklateinsatzquote haben werden. Hier wissen wir, dass es sicherlich für die Textilien jetzt passieren wird. Wie viel Prozent, das wird sich zeigen. Ich glaube, das muss erstmal noch ordentlich überdacht werden, weil es ist auch nicht so einfach zu sagen, einfach pauschal 20%. Da muss man wirklich drüber nachdenken, was Sinn macht, was geliefert werden kann, was abgenommen werden kann. Aber das ist für mich was wirklich sehr Gutes. Hier vermissen wir noch ein Rezyklateinsatzziel für Altreifen. Dort wäre es nämlich sehr, sehr nötig, dass wir das auch haben. Aber da ist leider noch kein Push auf EU-Ebene. Also das wäre was noch sehr, sehr wünschenswert wäre. Also für Textilien super, dass es da ist. Aber für Altreifen würden wir es tatsächlich auch gerne sehen.
Ganz kurz, Julia, in Tirol, wenn ich nochmal nachfragen dürfte oder einen Hinweis geben dürfte. Rezyklateinsatz bei Textilien stelle ich mir aber schwierig vor, weil es kommt ja doch relativ viel aus Asien. Wie könnte man das sicherstellen, beziehungsweise wäre das dann nicht unter Umständen ein Wettbewerbsnachteil für europäische Hersteller?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, gerade für die Alttextilien. Da wird es schwieriger, weil, ja, wie du sagst, Tom, da wird so gut wie alles in Asien produziert. Und was wir hier sehen in Italien, da ist auch viel mit Wolle und wirklich hochqualitative Textilien, die dort produziert werden, also wirklich eher die auf der teureren Seite. Mhm. Und hier funktioniert es halt schon, gerade mit Wolle zum Beispiel. Das ist eigentlich kein Problem. Wo wir natürlich das Problem sehen, ist bei den gemischten Fasern, die Polyester und Baumwolle gemischt. Und das ist ja, wenn wir mal unser eigenes Label im T-Shirt uns anschauen, das ist ja fast alles. Und hier haben wir natürlich ein ganz großes Problem. Erstmal auch, auf welcher Ebene es Sinn macht. Sagt man in der ganzen Gesamtproduktion 20%, sagt man pro Jeans 10%. Hier, ich sehe hier ganz viele Probleme und ich muss auch zugeben, da habe ich auch noch keine Antwort. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, wenn wir uns auch nochmal die Geschichte von Renewcell vor Augen führen, wie wichtig es ist, dass wir es bekommen. Wir müssen den richtigen Weg finden und wie es dann eben auch Sinn macht, weil ja die Produktion oftmals in Asien ist, was da Sinn machen kann. Weil natürlich gibt es in Asien selbst, gibt es kein Recycling, keine Quoten. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es bei uns in Europa und das ist super, aber im Rest der Welt habe ich noch nie davon gehört. Von daher ist es natürlich auch schwierig. Und außerdem wollen wir natürlich auch unsere europäische Industrie stärken damit. Und das ist eher so ein Balanceakt, würde ich sagen, den man irgendwie finden muss.
Absolut. Wir hatten es auch vorhin tatsächlich, dass mit den Siedlungsabfällen die Menge wächst. Also da legt man jetzt global noch nicht so viel Wert drauf, dass man da wirklich ein angepasstes Recycling aufbaut. Also wie gesagt, ich verweise jetzt tatsächlich heute das erste Mal auf den ersten Teil. Gerade so im Textilbereich, Julia, ich habe gerade auch mal geguckt in meinem Skioberteil, ich habe es dummerweise auch noch rausgeschnitten, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja. Also die Inhaltsstoffe, also sozusagen die Zusammensetzung dieser Zettel, mein Sohn hat den tatsächlich mal Gebrauchsanleitung, habe ich gemeint, ich weiß auch, wie ich ein T-Shirt anziehe, aber der ist ja dann auch meistens sehr unbequem, dann schneidest du den noch raus, ja, und dann weiß man schon gar nicht mehr, was drin ist. Und dann genau, kommen ja, der ist ja auch noch unangenehm. So. Und dann meistens sind ja auch noch eine Waschanleitung dran und bla 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 bla. Und was einmal schnapp, weg ist es. Dann hast du noch irgendwelche Farbstoffe. Was ja, sehe ich genauso die Problematik. Aber jetzt vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne. Das ganze Thema Vorbereitung zur Wiederverwendung ist ja ein ganz großes Thema im Textilbereich. Karikative Einrichtungen, die ganzen Sammelstrukturen, die wir da ja auch in Europa haben. Ist das ein Thema, was ihr bei euch im Verband auch diskutiert? Also Vorbereitung zur Wiederverwendung, vielleicht sogar auch schon Abfallvermeidung, Design for Recycling. Also geht ihr da auch wirklich den kompletten Stoffkreislauf durch oder? Ja, du nickst schon.
Ja, das können natürlich die Zuhörer nicht sehen.
Ja, deswegen sage ich.
Genau, ja, absolut. Jetzt wisst ihr es auch zu Hause. Ja, absolut. Das ist ganz wichtig, insbesondere im Textilbereich, denn hier, und das ist natürlich ein bisschen konträr zu unserem Namen, EURIC, European Recycling Industries Confederation, aber im Textilbereich ist tatsächlich unsere Mitgliedschaft, ich würde mal sagen, 80% eben die sammeln und sortieren und 20% die recyceln. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass im Textilbereich eben noch weniger Recycling vonstatten geht, dass da einfach noch viel Luft nach oben ist, sage ich mal. Aber hier ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass, wie gesagt, auch die Sortierer, die eben einmal zur Wiederverwendung, aber auch zum Recycling sortieren, bei uns abgedeckt sind. Das ist ja eben zwar der erste Schritt, aber auch ein ganz wichtiger Schritt. Und so ist Sortieren ist immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt zum Recycling und auch eigentlich schon die getrennte Erfassung, die wir haben, weil je sauberer der Strom ist, der bei uns irgendwann ankommt, desto besser. Also wie gesagt, gerade im Textilbereich absolut, da decken wir alles ab. Und Design für Recycling ist natürlich bei den Produzenten angesiedelt, als das, was die eben machen müssen. Aber das geht auch nur mit unserer Hilfe, weil ich sag mal, ein Produzent selbst weiß ja nicht, was am Endeffekt gebraucht wird, sodass zum Beispiel das T-Shirt recycelt werden kann. Und hier beim Ökodesign sehen wir ja auch, dass eben die Einsatzquoten angesiedelt sind. Und von daher ist das für uns eigentlich ein sehr, sehr heißes Thema. Und absolut, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit dem Label, das geht gar nicht. Julias reden zu viel.
Ja,
ich sehe
das
schon.
Das ist ja schlimm. Ich wollte dir gerade noch mal so recht geben.
Ja. Genau, bezüglich des Labels. Das ist tatsächlich, da habe ich kürzlich eine Studie gesehen, dass ich glaube 60-70% der Label sind rausgeschnitten, wenn die im Abfall landen. Und das ist natürlich ein Problem, weil, wie du sagtest, Julia, da weiß man halt nicht mehr, was da drin ist. Mhm. Da gibt es natürlich noch ein anderes Problem, dass nicht jedes Label korrekt ist. Das wird ja gerade durch die Green Claims Directive auf EU-Ebene versucht, so ein bisschen auszumerzen, dass man eben auch wirklich nur Sachen, die tatsächlich wahr sind, aufs Label schreibt. Hilft aber dann natürlich auch nichts, wenn es rausgeschnitten ist. Und hier soll es ja dann auch, und das kommt auch von der Ökodesign-Richtlinie, den digitalen Produktpass geben, der, irgendwie muss der ja auch auf den zugegriffen werden. Also der kommt ja nicht von irgendwoher. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch vorsehen, dass ein QR-Code aufs Label gedruckt wird, wo man dann eben darauf zugreifen kann. Ja, wenn das Label dann raus ist, bringt ja auch der QR-Code nichts. Aber es gibt da ja auch andere Technologien, wo ich jetzt persönlich nicht so bewandert drin bin, aber RFID habe ich gehört.
Ja.
Und da muss man dann einfach nur so irgendwie das Textil über irgendwas, über so ein Lesegerät drüber. Jetzt kommt hier meine technische, wie fuchsig ich da bin, muss dann nur so drüber gerutscht werden und dann kann man das anscheinend lesen. So, jetzt habe ich mich geoutet als klassischer Jurist ohne Ahnung in anderen Gebieten. Oh je.
Es
gibt gute Technologien.
Aber Julia, das ist gar nicht schlimm. Wir treffen uns ja demnächst auf der IFA, dann gucken wir uns mal die Technologie
an. Ja, lass uns das mal angucken.
Gerne. Genau. Tom, entschuldige, ich muss wirklich, also Julia, du hast ja diese Kommunikation Hersteller und Recycling ist ja irre wichtig. Nicht nur, damit der Hersteller weiß, was passiert eigentlich im Recycling, was ist überhaupt möglich, was kann getrennt werden, welche Technologien gibt es. Andersrum muss natürlich auch wieder der Schuss kommen, Recycler zu Hersteller, damit natürlich auch geguckt wird, okay, was muss der Recycler vielleicht auch produzieren, auf welche Stoffströme kann der Hersteller dann auch zugreifen, um diese Rezyklateinsatzquoten zu erfüllen. Und das merkt man ja schon, eigentlich müssten Hersteller und Verwertungsanlagen noch enger zusammenrücken. Wir sehen das ja an anderen Stoffströmen, auch gerade so in Batterie, also bei den Automotive-Batterien, dass die Hersteller sagen, wisst ihr was, wir machen es selber. Wir recyceln selbst, dann haben wir auch den direkten Zugriff auf unsere Stoffströme. Wir haben so, und jetzt gibt es ja, und du hast es vorhin auch ja schon gesagt, es gibt ja auch schon Hersteller, die ja auch schon recyclingfähige Produkte im Textilbereich produzieren. Merkst du da den Trend, dass die sagen, boah, wir wollen genau unsere Textilien wieder zurückhaben, die vielleicht sogar auch sagen, Mensch, Jurik, wir wollen vielleicht auch bei euch Verbandsmitglied werden. Also tatsächlich, ich hoffe, du verstehst das, was ich meine. Also dass eigentlich auch mal mehr Hersteller in diesen, ja, tatsächlich da reinströmen und sagen, wir machen es selber und vielleicht auch bei euch Verbandsmitglied werden.
Ja, also Verbandsmitglied wahrscheinlich eher nicht, weil wir sind ja ein Recyclerverband. Aber natürlich haben wir Kollaborationen. Wir haben auch wirklich sehr regelmäßig Kontakt, weil, wie ich eben auch gesagt habe, es geht halt nicht ohne. Wir müssen uns austauschen. Und das ist immer, da haben wir immer ein offenes Ohr und wollen immer austauschen. Wie gesagt, im Verband selbst, die Interessen sind ja teilweise doch unterschiedlich. Das passt dann wahrscheinlich in einem Verband selbst nicht so gut zusammen, aber der Kontakt ist immer da, auch die gegenseitigen Einladungen zu Verbandstreffen, immer mal, wenn es passt. Und da bin ich auch wirklich sehr froh, auch auf europäischer Ebene, zum Beispiel mit Euratex, das ist der Textilherstellerverband hier in Brüssel, mit denen haben wir super Kontakt, aber auch mit den anderen, ich spreche jetzt hier nur über Textilien, aber auch mit den anderen Verbänden ist das wirklich auch so, man kennt sich. Brüssel ist ja auch so ein bisschen so ein kleines Nest, da kennt man sich. Und das ist für mich auch wirklich, wirklich sehr wichtig, dass die Hersteller selbst recyceln wollen. Nun gut, also es kommt halt drauf an. Ich sage jetzt mal im Textilbereich zum Beispiel, da bin ich mir sicher, dass genug Textilabfall da ist, dass jeder recyceln kann, der will, weil es da einfach so viel gibt. Aber für die anderen Ströme, da gibt es ja etablierte Recyclingunternehmen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Altpapier anschaue, auch Kunststoffe, da haben wir so viele Recycler bereits in Europa, die eine super Arbeit leisten. Und dann wäre es ja für die tatsächlich ein bisschen traurig, wenn es dann plötzlich noch mehr Competition gibt. Wenn wir uns jetzt mal ganz besonders die Kunststoffe anschauen, da ist ja insbesondere von der Abfallverbringung eben ab in 2,5 Jahren nun mal ein Exportverbot vorgesehen.
Ja.
Die dürfen ihre recycelten Materialien nicht mehr aus der EU raus exportieren. beziehungsweise aus den OECD-Staaten, also zu Nicht-OECD-Staaten wie Indien, Indonesien, da darf nichts mehr exportiert werden. Das heißt, der internationale Markt fällt weg. Wenn dann noch mehr Competition in Europa kommt, das ist dann natürlich problematisch, weil ein ganz großer Markt weggefallen ist oder wegfallen wird. Und da, das fände ich natürlich, es wäre halt sehr traurig, weil die haben investiert, viel Geld investiert, um gute Recyclingqualität hier herstellen zu können. Und dann, haben sie dann nicht mehr genug Feedstock, der bei ihnen reinkommt, weil er eben irgendwo woanders hingeleitet wird. Und da muss man schon aufpassen. Wir sind eben, und das wird, glaube ich, leider manchmal vergessen, die Recyclingindustrie ist eine Industrie wie jede andere auch. Und das darf aber nicht vergessen werden. Und wir brauchen eben auch unseren Feedstock, unsere Märkte, idealerweise auch globale Märkte. Das ist jetzt für Kunststoffe nicht mehr der Fall, aber wir brauchen es für Stahl, wir brauchen es für Altpapier. Und das ist was, wofür wir uns natürlich auf Brüsseler Ebene immer einsetzen.
Das ist doch ein ganz hervorragender Stichpunkt. Und du hast eben schon gesagt, Brüssel ist auch so ein bisschen Dorf und man kennt sich und man weiß wahrscheinlich, wen man ansprechen soll. Und du sagtest ja auch am Anfang, und wir kriegen es ja auch in der Berichterstattung mit und auch in unseren Themen, die wir hier besprechen, es passiert aktuell wahnsinnig viel auf EU-Ebene. Du sagtest schon Abfallverbringungsverordnung, Abfallrahmenrichtlinie mit Textilien, Altauto ist jetzt ein bisschen verschoben, weil ja bald Wahlen sind. Aber wir haben auch im ersten Teil ausführlich gesprochen über die Verpackungsverordnung. Das hat sich ja quasi überschlagen in den letzten Wochen. Kannst du kurz mal aus Brüssel berichten, wie du das so wahrnimmst, wie das auch für eure Lobbying-Aktivitäten sich da gestaltet und vor allen Dingen auch vielleicht mal deinen Eindruck vermitteln? Wir haben so ein bisschen Eindruck, dass das oftmals auch unter großem Zeitdruck passiert. Wie könnt ihr da reagieren und wie könnt ihr da eure Position der Mitglieder vertreten und voranbringen?
Ja, Stichwort Zeitdruck ist natürlich im Moment ganz, ganz groß. Wir haben im Juni, Anfang Juni die EU-Wahlen und da ist natürlich jetzt ein ganz, ganz großer Druck, so viel wie möglich noch vorher fertig zu bekommen. Also das merken wir an allen Ecken. Da war wirklich jetzt in den letzten Wochen, insbesondere Tom, du sagtest es gerade, die Verpackungsverordnung, das war wirklich, ich habe noch nie so viel Druck und so viel Lobbyarbeit von allen Seiten tatsächlich gesehen. Also das war Wahnsinn. Ich bin seit 5 Jahren hier, aber die Lobbyarbeit fürs Verpackungsgesetz, wow. Das war echt, also das Wahnsinn ist, glaube ich, wirklich das richtige Wort. Wie gesagt, ja, es ist, wir liebenswerterweise hier in Brüssel, wir nennen unser EU-Viertel die Brussels Bubble. Und jeder, der in der Bubble ist, der kennt sich. Das ist hier so. Und da sind wir dann tatsächlich so ein bisschen wie so ein kleines Dörfchen. Da kommt mal jemand Neues, da geht mal jemand, aber man kennt sich. Man weiß, an wen man sich wenden muss. Und das ist tatsächlich was sehr Schönes. Ich persönlich fand jetzt die letzten Wochen sehr, sehr intensiv. Wir sind natürlich, wie ich gesagt habe, super gewachsen von unserem ersten Tag mit 9 Kollegen jetzt. Aber 9 Kollegen können noch lange nicht alles auffangen, was jetzt da tatsächlich alles auf uns zukommt. Das ist oder zugekommen ist bereits. Da müssen wir tatsächlich teilweise uns nur fokussieren auf ein Thema und dann das andere Thema eben muss einen Tag warten, was da nicht so wichtig ist. Also da muss man einfach irgendwie priorisieren und einfach versuchen, das, was jetzt wirklich wichtig ist, auch kurz im Schulterschluss mit den Mitgliedern nochmal zu machen. Aber natürlich, wir sind eben ein Verband der Verbände. Das ist dann teilweise schwierig, ne? Wenn dann irgendwas brennt auf EU-Ebene, da hast du nicht noch, kannst du nicht eine Frist für Stellungnahme von 3 Tagen geben. Da musst du dann kurz eine E-Mail schreiben mit Informationen und einfach weitermachen. Und das ist ich sag mal, wenn kein Zeitdruck da ist, dann hat man die Zeit. Man kann schön immer im Schulterschluss alles machen. Aber in letzter Zeit war es dann wirklich so kurze, schnelle Informationen. Dann eben zum Beispiel mit dem Präsidenten oder der Präsidentin der Fachsparte sprechen. Und da muss man einfach laufen.
Entscheiden. Machen.
Genau, man muss sich entscheiden. Man kann nicht warten, weil niemand wartet. Niemand wartet darauf, dass Jurik sich kurz noch positioniert. Also da muss man eben schnell handeln. Und das haben wir, glaube ich, insbesondere im Verpackungsgesetz sehr gut gemacht. Da ging es wirklich drunter und drüber in den letzten Wochen. Aber das ist jetzt ja soweit auch durch. Da muss man schnell sein. Und da muss man auch mal einen Abend oder Nacht da sitzen und arbeiten. Also das ist einfach so. Und das ist aber insbesondere ganz, ganz extrem eben kurz vor den Wahlen, kurz vor der Sommerpause im Allgemeinen. Da muss man halt eben wirklich immer ranklotzen, ja.
du sagst, es ist gerade bei der Verpackungsverordnung Wahnsinn gewesen, weil der Takt so hoch war oder weil ganz viele Akteure beteiligt waren, ganz viele Branchen und Industrien sich dann eingeschaltet haben in dem Bereich?
Tatsächlich beides. Ich habe noch nie solch einen Lobby-Push von so vielen Verbänden, Unternehmen gesehen wie bei der Verpackungsverordnung. Also da gab es sogar in der Brussels-Bubble überall mal so Plakate draußen. Also das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Aber auf der anderen Seite, man kann es ja verstehen, warum Verpackung, jeder nutzt Verpackung. Jeder hat eine Meinung zu Verpackung. Und da kann man dann eben vielleicht auch gut beeinflussen, wenn man dann eben ein großes Plakat vor dem EU-Parlament aufspannt, wo dann irgendwas Schönes draufsteht. Also das war tatsächlich, aus so vielen Ecken kam da Lobbyarbeit. Und ich habe da auch einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift hier, dass das auch Wahnsinn gewesen sein muss für die ganzen Berater der Parlamentarier, ja, die dann, ja, ich weiß nicht, wie viele E-Mails oder Anrufe am Tag bekommen. Also das ist, kann ich mir dann auch vorstellen, dass das nicht so einfach ist, dann da eben genau den Weg zu finden, der richtige ist, wenn du eben von allen Seiten beeinflusst wirst.
Ja, dann da kommt es dann tatsächlich drauf an, wer hat die Kohle, ne? Also wer hat das meiste, wer ist am stärksten? Ich sag's jetzt mal despektierlich, wer schreit am lautesten, wer hat das dickste Portemonnaie und kann halt auch sich das leisten, solche Plakate aufzuhängen und dann auch die entsprechenden Mitarbeiter zu. Das ist natürlich, wow, da muss man mit neuen Leuten dann auch erstmal vielleicht teilweise gegenhalten, weil Lobbyarbeit ist natürlich immer nur zum Eigennutz, ne? Also da kann auch ganz viel, sorry, dass ich das sage, aber ganz viel Mist bei rauskommen. Ja.
Ja.
Ja, ja. Ich gucke mal ganz vorsichtig.
Das kann sein. Das war wahrscheinlich auch im Verpackungsbereich nicht anders, ja. Da kann auch mal Mist dabei rauskommen.
Ja, das ist dann immer so schade. Ich habe das jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder so im Batteriebereich beobachtet und manchmal ist man da schon so ein bisschen politikverdrossen und denkt sich, ey, warum eigentlich, ne? Das ist so manchmal auch nicht wirklich transparent, was da im Hintergrund läuft. Nun gut. Jetzt habe ich aber Tom nicht wieder abschneiden wollen.
Alles gut, du hast ja quasi schon die Überleitung gegeben zum
Thema. Ich hab's geahnt, das war so klar, ey, dass jetzt hast du den Elfmeter versenkt. Komm, hau es raus.
Also was wir noch auf der Liste stehen haben und was wir hier in Deutschland immer wieder als Problem wahrnehmen, beziehungsweise von der Entsorgungswirtschaft geäußert wird, Brände in Entsorgungsanlagen aufgrund mutmaßlich falsch entsorgter Batterien. In Österreich ist das offenbar auch ein großes Problem. Der FÖB, ich spreche es richtig aus, der FÖB äußert sich immer wieder dazu. Und jetzt die Julia aus Tirol, die würde gern zwischen.
Ganz kurz, ich will es nur wirklich noch einmal, Tom, Julia, ich lass dich gleich sprechen. Ich würde es einmal noch bitte korrigieren. Es sind nicht immer die falsch entsorgten Batterien. Es sind meistens die falsch entsorgten Elektrokleingeräte. Das ist, Julia, das ist etwas, was mich echt sehr anstrengt, weil das sind nicht die Batteriehersteller, sondern es sind die Hersteller von Elektrokleingeräten, die diese Batterien so ungeschickt verbauen und vielleicht auch nicht richtig kennzeichnen und nicht in die Kommunikation gehen. Ich finde das nicht fair, das immer den Batterieherstellern zuzuschieben, denn ich bringe da immer mein schönes Beispiel, wenn ich mir einen Hammer kaufe, Tom, und dir damit den Kopf einschlage, ist es dann der Hammerhersteller, der Schuld hat? Oder bin ich es? Und jetzt kannst du da mal kurz drüber nachdenken, während wir Julia antworten lassen? Ich bin jetzt auch wieder still, aber
lass mich ganz kurz ich gebe dir absolut recht. Du hast absolut recht. Nichtsdestotrotz, lass mich meine Frage noch zu Ende stellen. Und die wäre hier, ist es in anderen europäischen Ländern auch ein Problem mit den falsch entsorgten batteriehaltigen Geräten, die mutmaßlich für Brände sorgen? Oder nehmen wir das nur in Deutschland, Österreich so stark wahr?
Muss ich zuerst mal kurz auf Julias Frage antworten. Ich glaube, der Hammerhersteller wäre schon kausal, aber man könnte es ihm nicht nachweisen, dass er dann daran oder sie daran schuld gewesen wäre. Jetzt kommt auch mein strafrechtlicher Hintergrund da kurz.
Wow!
Danke dafür. Danke dafür. Aber lass uns zurück ins Umweltrecht gehen. Da bin ich im Moment eher zu Hause im Strafrecht. Und ich hoffe auch, das wird nicht passieren, Tom.
Nein, ich werde ihm niemals den Kopf einhauen. Bist du wahnsinnig? Nein.
Sehr gut. Sehr, sehr, sehr.
Ich hatte eigentlich auch keine Sorge.
Eigentlich, oh. Nein, aber um auf die Brände zurückzukommen, das ist natürlich wirklich kein witziges Thema.
Ja.
Wir hören das immer wieder überall. Also das ist nicht nur ein Problem in Deutschland oder in Österreich, das ist wirklich in allen Mitgliedstaaten der EU ein Problem, dass es dort Brände gibt. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der sagte zu mir, Julia, wir wissen, dass wir irgendwann Brände haben. Es ist nicht, dass wir glauben, wir werden keinen Brand haben. Wir warten nur darauf, wann es soweit ist. Und das fand ich richtig, richtig, richtig schade zu hören, dass jeder davon ausgeht, irgendwann wird es brennen. Das Problem ist sicherlich zu einem Teil die Fehlwürfe, ganz klar, aber das ist nicht alles. Und Julia, du hast es schon so ein bisschen erwähnt. Ich glaube, hier sehen wir insbesondere natürlich auch das Problem der Herstellung, dass zum Beispiel in einem Smartphone die Batterie so verklebt ist, dass du die eh nicht mehr rauskriegst. Und da wäre natürlich Ökodesign eine Lösung. Ich bewerbe immer gerne das Fairphone. Es hat sicherlich Probleme von der Qualität, sicherlich, aber die arbeiten daran. Und hier, ich hatte ein Fairphone. Ich muss sagen, ich hatte eins, ich habe keins mehr, weil, wie gesagt, es gibt mit der Qualität, da arbeiten die noch dran, das muss noch verbessert werden. Aber ich bekomme auch kein Geld für Fairphone, muss ich sagen. Ich fand es wirklich, ich finde es eine super Sache und alle anderen Smartphone-Hersteller sollten auch so arbeiten, dass man es eben tatsächlich selbst auseinanderbauen kann. Du bekommst einen kleinen Schraubenzieher mit und du kannst das Ding komplett zerlegen. Und das ist, wie es sein muss. Ich habe schon oft in einer E-Schrott-Recycling-Anlage mir oft angeschaut und gesehen, wie die Leute, die dort arbeiten, versuchen, das Ding auseinanderzunehmen. Und die Batterie geht einfach nicht raus. Es geht nicht. Und dann, wenn du dann noch einen Fehlwurf hast, dann passiert es ganz leicht, dass es brennt. Das passiert auch natürlich in E-Schrott-Anlagen, aber zum Beispiel auch in Altpapieranlagen. Und da sind es dann teilweise auch andere Produkte, die das Ganze hervorrufen. Ihr kennt doch alle diese Geburtstagskarten, die singen.
Ja.
Die singen ja nicht ohne Batterie. Also die können ja nicht aus sich heraus singen. Es ist ja nur mal Papier. Und dann hast du da auch eine Batterie, wo du vielleicht nicht drüber nachdenkst, dass du da eine Batterie drin hast. Du wirfst es halt in deinen Altpapierkorb. Ah ja, ist ja eine Karte. Aber da ist eine Batterie drin. Die Schuhe, die leuchten, wenn man drauf springt. Natürlich ist da auch eine Batterie drin. Da denkt man dann vielleicht in dem Moment nicht nach, wenn man es in den Altkleidercontainer wirft. Aber da sind Batterien drin. Und dann haben wir schon das Problem von Bränden in anderen Anlagen, ohne dass da ein Fehlwurf ist. Weil im Prinzip denkst du Schuh, Alttextilien, Karte, Altpapier. Und das ist wirklich ein ganz großes Problem, dass da auch teilweise Batterien in Dingen drin sind, wo man es halt einfach vergisst.
Ja.
Und ganz großes Problem, wie gesagt, um darauf zurückzukommen, zum Beispiel ja die kleinen Elektrogeräte, die eben fehlgeworfen werden oder die eben auch beim E-Schrott-Recycler landen, da kannst du halt die Batterie nicht rausnehmen. Und dafür brauchen wir eben gutes Ökodesign, dass das eben einfacher zu machen ist, dass du es einfacher auseinandernehmen kannst und dann kann man es zu einem gewissen Grad vermeiden, aber wahrscheinlich wird es auch nicht komplett vermieden werden können.
Das stimmt. Oder aber wir führen eine lila Tonne ein, so wie GRS das jetzt getan hat, für Elektrokleinstgeräte. Und an dieser Stelle ist es ein Pilotprojekt für Kommunen, die optieren. Julia, das kann ich dir dann mal bei Gelegenheit erzählen. Ich mache jetzt hier keine Werbung in eigener Sache.
Ich habe jetzt auch schon viel gehört über Pfandsysteme natürlich, ne, dass man, also so kann man ja dann auch, wenn man dann eben einen Geldanreiz hat, dass man Geld zurückbekommt, wenn man dann das Elektrogerät irgendwo wieder abgibt. Das kann eine Möglichkeit sein, aber ich weiß, in Deutschland, wir lieben Pfand. Wir haben Pfand an Flaschen, das ist schön, aber zum Beispiel hier in Belgien, wo ich wohne, da gibt es kein Pfand für Flaschen. Das gibt es auch nicht in Frankreich. Und da ist dann einfach vielleicht die Mentalität so ein bisschen anders, dass man eben kein Pfandsystem möchte. Also man muss, da muss man, glaube ich, abwägen. Aber alles, was hilft, sollte auf jeden Fall mal unter die Lupe genommen werden und drüber gesprochen werden.
Genau richtig. Absolut. Also ich bin jetzt auch nicht so der große Verfechter von Pfand, weil ich glaube, man stellt sich das immer so leicht vor und da ist dann doch ein relativ hoher administrativer Aufwand. Man muss die Sammelstruktur neu denken. Also ich glaube, es gibt vorher noch ein paar Hebel, die man umlegen könnte oder die man nutzen könnte. Aber das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen.
Und, wahrscheinlich. Und wie gesagt, zumal wir solche Sachen ja auf EU-Ebene idealerweise einführen.
Genau.
Und da ist dann, ja, da hat man dann, wie gesagt, vielleicht Deutschland mit Pfand, mit einer Pfandgeschichte im Hintergrund bereits vielleicht ein bisschen mehr positiv, aber andere Länder ganz sicher nicht. Und das ist auch die Schönheit der EU. Wir sind, und das ist auch wieder sowas von der Brussels Bubble, united in diversity. Weil wir ja doch, wir sind alle eine EU und ich persönlich bin absoluter EU-Bürger. Wenn mich jemand fragt, ich bin Europäerin, wirklich. Und das merke ich immer wieder, wenn ich hier durch Brüssel gehe und dann sieht man die europäischen Flaggen und man fühlt sich einfach als Europäer. Natürlich bin ich primär deutsch, aber ich fühle mich im Herzen richtig als Europäer. Mhm. Aber es ist eben, es gibt ganz große Unterschiede zwischen unseren Mitgliedstaaten. Und die versuchen wir hier in Brüssel natürlich, wir sind ja alle gute Freunde und wir versuchen uns alle irgendwie, ne, in die richtige Richtung nach vorne zu bewegen. Ich sehe das sogar bei mir im Team. Wir kommen aus überall her, aus Europa und das ist super, weil dann hört man, wie es in Spanien läuft, wie es in Griechenland läuft, wie es in Frankreich läuft. Und das ist wirklich schön und da fühlt man sich richtig als Europäer hier in Brüssel, wenn man in so einem Verband arbeitet.
Das war jetzt eigentlich... Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja, das war jetzt
kommt
eigentlich.
Kommt alle nach Brüssel.
Ja, genau. Also, das war jetzt eigentlich wirklich ein sehr schöner Abschluss. Kann ich mich nur anschließen. Ich komme direkt von Tirol nach Brüssel. Das war's.
Ja, komm vorbei. Komm,
ich streife nicht mehr Hamburg.
Hier hast du Regen und Grau.
Das ist okay. Ich will eh
Wetter
nur.
Wetter ist.
Ich will eh nur arbeiten,
ja,
Julia, im Sinne der Sache.
Ja, dann komm vorbei, dann macht's nichts, wenn du im Büro sitzt, dann ist auch schön, wenn es draußen regnet.
Aber ich glaube, ansonsten sehen wir uns ja spätestens auf der IFAD in München. Das ist ja
ganz
auch
genau.
Demnächst im Mai.
Also ihr seid da, Julia?
Allerorten.
Genau,
ihr seid
wir
da?
Sind da. Wir haben, genau, wir kommen immer mit unseren deutschen Mitgliedern. Also das ist, wir haben keinen eigenen Stand als Jurik, dafür sind wir noch ein bisschen zu klein. Aber wir kommen immer mit unseren deutschen Mitgliedern und wir haben auch... Nochmal Werbung in eigener Sache. Mittwochmorgen um 9:30 auf der Orange Stage. Wir haben da auch einen kleinen, eine kleine Podiumsdiskussion geplant über die EU-Wahlen und was das bedeutet für die Recycler. Kommt vorbei, wenn ihr Interesse habt. Wir würden uns freuen.
Das klingt auch
wir
sehr
sind
spannend.
Auf jeden Fall da. Hm, Tom?
Sehr schön.
Wir sind da, auf jeden Fall.
Wir sind da.
Wir sehen uns.
Wir sind da. Wir sehen uns. Julia, danke, dass du da warst. Es war, oder nicht da, also online mit dabei warst. Es war wahnsinnig spannend. Wir machen natürlich jetzt hier auch Werbung für Eurik, Jurik und vor allen Dingen gerade in den osteuropäischen Ländern und hoffen natürlich, dass es weiter so für euch geht. Die Themen gehen ja nicht aus und wir bleiben dran. Danke, Julia.
Danke euch.
Auch von meiner Seite besten Dank und wenn die Hörer diese Folge hören, dann bist du wahrscheinlich schon, weil wir erst Ende März veröffentlichen, schon in deiner neuen Position. Viel Glück und viel Erfolg beim Start. Gute Zeit
und
dabei.
Vielen Dank. Und dann bis bald in München.
Yay.
Genau, bis dann. Besten Dank. Ciao,
danke.
Ciao.